Sorry, Samira, danke schon für das Interview zugesagt. Würdest du dir mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Hallo Jan, ich freue mich sehr, sehr, dass es geklappt hat und dass ich da jetzt bei dir sitze. Ich bin Samira Elmawi, ich bin freischaffende Autorin, ich nenne mich Schreibcoach und bin diplomierte psychologische Beraterin IKP. Frisch.
Ganz frisch, oder?
Ja.
Wie geht es damit?
Gut, also es war eine strenge Zeit, die ganze Prüfungszeit. Und ich weiss,
kannst du gut mit Druck umgehen?
Nein, eben nicht so. Also bei mir läuft es besser, wenn ich nicht so viel Druck habe, merke ich. Dann ja, da bin ich, kann ich mich mehr relaxen und mehr kreativ sein auch. Mhm. Ja, und jetzt weiss ich noch nicht so genau, was ich damit anfange.
Ist das nicht immer mit neuen Sachen so, bis es dann mal so eine Form bekommt? Aber warum hast du dich dann nicht für das entschieden, das zu studieren?
Also, weil mich halt so der innere Prozess sehr interessiert, weil ich auch nicht als Autorin kann leben vom Schreiben, weil ich wie ein zweites solides Standbein versuche aufzubauen, weil ich Teil alleinerziehend worden bin vor ein paar Jahren. Ja, und aber vor allem, ganz wichtig, weil ich es mit dem Schreiben verbinden will. Also ich will wie mit Menschen arbeiten, mit der psychischen Krise. Ja, genau. Ja, genau.
Und siehst du da irgendwie Synergien, die sich daraus entwickeln
können? Mhm, also haben sich teilweise okay. Schon. Ja, cool. Ja, genau.
Erzähl, erzähl.
Also genau, ich schreibe schon mit Menschen zusammen, die Krisen- und Psychiatrieerfahrungen haben. Ja, ich jetzt neu im neuen also in zwei Settings jetzt neu. Von dem her kann ich es eigentlich schon recht gut brauchen für das. Ja,
ja, in der Vorbereitung zu dir habe ich mich so gefragt, wann ist für Samira Schreiben wichtig geworden?
Mhm. Das habe ich mir auch schon überlegt. Also ich habe den Weg gemerkt, ich glaube, in der Schule habe ich schon sehr gerne geschrieben. Also das ist so das, was mich, glaube ich, sehr ermuntert hat. Abgesehen von dem, weil ich eine Dyskalkulie habe, habe ich, glaube einfach lieber auch Deutsch und das Wort gehabt, anstatt Zahl. Aber nachher, ja, ich habe irgendwie dann angefangen, Lyrik zu schreiben. Ich habe ja dann das Grundstudium von einer Filmschule gemacht und habe dort aber gemerkt, also Technik geht irgendwie nicht, Regie auch nicht. Es ist eigentlich das Geschichtenerzählen. Ich will etwas erzählen. Und dann habe ich eine Drehbuchausbildung, Weiterbildung gemacht in Berlin. Und dort habe ich wirklich gemerkt, nein, es ist Schreiben. Ich muss schreiben, es tut mir so gut. Und es ist wie mein Sprachrohr.
Erzähl mir mal, was passiert, wenn du schreibst.
Das ist eine schöne Frage. Also ich merke, dass ich wie zu mir zurückkomme. Also ich kehre zu mir zurück. Ich sage ja auch, Schreiben ist meine zweite Heimat geworden. Ja. Und ich merke, dass ich mich irgendwie gut dann kann konzentrieren, abgrenzen und verarbeiten und gleichzeitig auch extrem kreativ kann werden. Also immer wieder beim Schreiben habe ich merke ich so, ey, ich kann ja alles schreiben, was ich will. Es ist unbegrenzt. Und das ist eine so eine schöne Erfahrung in dieser Welt, die so begrenzt auch immer wieder ist.
Was hat dich denn inspiriert zum Schreiben? Gibt es so Schriftstellerinnen? Jetzt wahrscheinlich schon, aber also als Kind, was hat dich zum Schreiben und wahrscheinlich zum Lesen gebracht?
Mhm. Also ich mag mich erinnern, dass ich viel Rafik Shami gelesen habe. Ich bin viel mit seinen Büchern rumgelaufen und habe die meinen Freundinnen vorgelesen. Ich habe Audre Lorde dann mal geschenkt bekommen und habe die Biografie von Nelson Mandela gelesen, die mich
auch die ganz gross.
Ja, glaube ja.
Der lange Weg zur Freiheit.
Ja, genau. Sehr jung habe ich das angefangen zu lesen. Und dort habe ich, glaube wie gemerkt, also es ist vielleicht dort noch nicht unbedingt geschrieben gewesen, aber ich will wie, ich brauche ein Werkzeug, um können, Sachen auszudrücken, die mich bewegen und halt viel einfach dreht sich auch um Ungerechtigkeiten. Das ist so mein Ansporn auch, zu schreiben. Und zuerst habe ich das Gefühl, es ist vielleicht der Film. Mich hat auch viel Film geprägt auf meiner Lebensweg, auf meinem Lebensweg.
Welche denn?
Zum Beispiel «Venus Boys», das ist ein Dokumentarfilm, oder «Boys Don't Cry», das ist so im Queer-Bereich. Ja, ja. Genau. Und Schreiben ist dann wie einfach die Technik, das Werkzeug gewesen, um irgendwie können transportieren.
Denkst du, schreiberisch?
Ich merke zum Beispiel, wenn ich vor mein Bett gehe, Poesie lese, dann bin ich zum Beispiel nur noch am Poetisieren in der Nacht. Ganz, ganz schlimm.
Ich kann mir das schön vorstellen.
Ja. Aber ich sollte ja eher schlafen. es gibt so Phasen, wo wenn ich wie Zeit und Raum habe zum Schreiben, dann bin ich voll mit Wörtern beschäftigt und Sätzen. Und dann bin ich wie in einer anderen Welt. Aber das passiert nicht oft.
Kann man das im gestressten Alltag?
Das ist eben, glaube ich, das Problem von auch vielen SchreiberInnen.
Ja, und dann noch Teile allein erziehbar.
Genau, oder? Ja. Gut, das ist dann eigentlich auch noch der Vorteil gewesen von dieser ganzen Teile allein erziehen, weil ich dann ein Teil eben alleine bin.
Ja, das ist schon, aber es gibt ja natürlich mehr Verantwortung.
Absolut.
Und
Es
ist auch ein brotloser Job.
Ja, genau. Also, absolut.
Oder in der leistungsorientierten Gesellschaft denken wir, soll ich jetzt für meine Me-Time oder für meinen Ausdruck die Zeit wenden oder muss ich jetzt schauen, ob wir etwas im Kühlschrank füllen können?
Absolut. Also es ist eine Non-Stop-Gratwanderung, die ich muss irgendwie machen muss, von wie viel Geld kommt wo rein und wo kommt Geld rein zum Schreiben, wo ist die Zeit zum Schreiben. Ich schreibe viel an freien Tagen. Mein Buch habe ich auch an freien Wochenenden einfach geschrieben. Es ist sehr, sehr schwierig, den Raum zu nehmen, zum Schreiben. Ja.
Ja, du erzählst von deinem Buch. Wie bist du zu dem gekommen? Oder hätte ich das Buch gefunden?
Nein, ich bin zu dem gekommen. Ich erzähle euch immer die gleiche Geschichte.
Warum habe ich sie jetzt abhandeln?
Ja, dass ich nicht das gleiche erzähle. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das war auch einfach eine Dringlichkeit, die ich
rauslassen musste.
Genau. Und habe auch gemerkt, in der Schweiz gibt es noch nicht viele AutorInnen, die über das Thema, über Alltagsrassismus, Zugehörigkeit schreiben. Und darum habe ich das einfach gemerkt, ich muss das schreiben und habe dann auch eine Sprache gefunden. Also wenn ich keine Sprache dafür gefunden hätte, hätte ich es dann auch nicht gemacht. Aber ich habe viel dafür gemacht, dass ich die Sprache finde. Und das ist ja auch Kindersprache. Und schlussendlich kann ich dann das so können schreiben. Ja.
Aber es ist ein zeitaufwendiger Job. Aber wenn man jetzt so auf deiner Homepage ein bisschen Pressestimmen hören kann, vor allem über das Buch ist ja voll des Lobes. Und gleich darbt vor allem der Buchmarkt vor sich hin. Kommt man sich dann da nicht irgendwie, ich will nicht sagen verarscht vor, wenn man aber so gelobt wird und nachher aber das Buch sich schleppend verkauft oder eben von dem nicht kann leben, wie fühlt man sich denn da? Also einerseits wird man sehr gelobt und andererseits ist dann der Alltag dementsprechend bitter, oder?
Ja, also finde ich auch eine interessante Frage. Ich finde es manchmal, also ich glaube, man muss wirklich auch schauen, dass man nicht so eine Verbitterung reinkommt in dem ganzen Branche. Das Buch ist jetzt in der dritten Auflage, von dem, das hat eigentlich niemand erwartet, das ist gut, aber ich habe natürlich nicht viel Geld von dem Verkauf, aber ich konnte doch einige Lesungen können machen, wo mein Konto gefüllt hat. Aber natürlich, ja, das ist sehr relativ.
Aber wie geht man denn damit um? Ich habe bis jetzt gehört, dass du viel für dich schreibst und nachher schreibt man ein Buch und dann wird es bewertet und dann ist es ja nicht mehr nur deins.
Ja,
Geboren und dann gibt man es raus und dann wird es bewertet. Und vor allem über so ein schwieriges Thema, wo in der Schweiz langsam am Kommen ist. Mhm. Es wird seinen Platz gewinnen, aber es gibt gleich immer noch viele, die sagen, ist doch nicht so schlimm im Alltag. Mhm. So, ich meine es ja nur gut, es passiert, ich bin halt so aufgezogen worden.
Mhm.
Wie geht man denn damit um, wenn es dann plötzlich bewertet wird?
Mhm. Also, das mein erstes Buch war, es war Horror, wo das rausgekommen ist. Ich habe wirklich gedacht, nein, was passiert jetzt? Und wer kommt und sagt was? Und was sagen auch meine Leute, die nahe sind von mir? Oder? Es wird immer als Biografie gelesen. Es ist aber nicht eine hundertprozentige Biografie. Also, das loszulassen ist sehr, sehr schwierig gewesen, aber es gehört wie zum Schreiben. Also, loslassen.
Also, allgemein, der Kunstprozess, ist immer wieder das Loslassen und halt auch wirklich sagen, ja, ich wollte ja, dass etwas geht, ich wollte ja, dass es rausgeht.
Mhm.
Dann muss ich auch mit dieser Kehrseite, glaube ich, auch lernen, umzugehen.
Mhm. Absolut, ja. Mhm. Ich habe einfach gelernt, ich habe ja länger einen Mentor auch gehabt, der ein guter Freund ist von mir, dass ich nur für mich schreibe. Also sobald ich, das tue ich auch den Leuten, mit denen ich schreibe, immer sage, sobald man überlegt, ich schreibe etwas zum Veröffentlichen, ist man sehr blockiert. Oder
glaube ich zuerst mal.
Ja, ja. Oder man tut irgendwie nicht da schreiben, wo man eigentlich will und so. Also von dem her versuche ich immer in diesem Prozess zu sein, wo ich schreibe für mich, weil ich muss die Geschichte erzählen oder ja, den Artikel schreiben.
Ja, das habe ich sogar in meinem Podcast, also im Format Podcast gemerkt.
Mhm.
Ich wollte zuerst möglichst viele Klicks generieren und habe dann halt auch gewisse Menschen eingeladen, wo ich mir Klicks erhofft habe und so. Und habe dann auch die Interviews in dem Spleen gemacht und dann kannst du natürlich vorstellen. Die sind gleich gut gekommen und ich habe sie auch immer noch drauf, aber es hat nie die Erwartungshaltung erfüllen können, wo ich mir ausgemalt habe. Die eigenen Luftschlösser sind manchmal auch grösser als die Realität. Und dann habe ich mich entscheiden, ich mache den Podcast in erster Linie für mich, weil ich die Gäste spannend finde. Und ich tue es einfach veröffentlichen. Ich gehe natürlich dann ein bisschen das Risiko ein, dass vielleicht das nicht an der breiten Öffentlichkeit gefällt. Aber ich muss gross feststellen, dass die Leute das eher hören, wenn ich auch gar keine Erwartungen habe.
Das glaube ich auch.
Wie geht man denn aber als Autorin, vor allem wenn man sich als Autorin anschaut, mit Erwartungshaltungen um? Natürlich schreibst du für dich, aber es muss ja dann gleich eine Form sein, wie ein Buch, wo ja dann von anderen gelesen werden
sollte.
Weil sonst könntest du ja auch für dich ausdrucken und irgendwo für dich in den Schrank hinstellen.
Ja, genau. Aber eben, ich versuche, wie, dass die Erwartungen erst dann kommen, wenn es überhaupt publiziert wird. Weil wenn ich vorher schon überlege, also ich bin jetzt auch noch am zweiten und dritten Buch, wenn ich jetzt überlege, was wollen jetzt die Leute lesen von mir, dann kann ich nicht mehr schreiben, dann bin ich blockiert. Also ich kann nur immer wieder zu mir zurückgehen und überlegen, was macht mich Freude, was interessiert mich. Und dann erst kommt der nächste Schritt, will das jemand publizieren, verlegen.
Aber irgendwann kommt dann die Erwartungshaltung. Oder was machst du es denn fest, wenn es denn in einer Buchhandlung da ist?
Die Erwartungen.
Ja, du hast ja gleich Erwartungen. Einfach nicht gerade im Schreiben selber.
Mhm. Also, wenn ich die Erwartungen von außen spüre.
Ja.
Ja, also vor allem dann bei den Lesungen. Die habe ich jetzt auch in meinem ersten Buch natürlich. Also, Erwartungen, ja, schon. Oder auch Interpretationen.
Oh, wie gehst du mit dem um?
Das war am Anfang so anspruchsvoll für mich, weil ich eigentlich immer in etwas reingedruckt worden bin, das ich am Anfang gar nicht wollte. Also gerade so Thema, es geht immer um Rassismus. Und ich eigentlich zuerst wollte, nein, also ich habe gefunden, das Buch geht nicht einfach nur um Rassismus, da ist noch ein Vater-Tochter-Beziehung, Zugehörigkeitsthema. Und dann irgendwann habe ich aber wie so gemerkt, okay, ich muss bei diesen Lesungen halt das ein bisschen lockerer sehen. Also ich muss die Erwartungen oder die Interpretationen aufnehmen. Und dann komme ich viel mehr in einen Flow, in ein Gespräch hinein. So.
Wie kann man schreiben für jemand anders den Funken lassen? Springen, du arbeitest mit jungen Leuten zusammen, du gibst Schreibkurs. Wie gehst du dran?
Eigentlich habe ich mir jetzt immer vorgenommen zu sagen, es gibt einfach kein richtig oder falsch. Es sollte ein Spielplatz sein, das Schreiben. Es ist der Ort, wo ihr frei seid, wo ihr endlich keine Normen entsprechen müsst, wo ihr könnt ausprobieren, verwerfen, wo ihr könnt Grenzen sprengen, wo ihr könnt in eine andere Welt, aber ihr könnt auch zurück zu euch. Es ist so unglaublich weit. Und ich glaube, das ist etwas, wo dann vielleicht auch ansteckt. Und ich versuche natürlich fest, auch meinen Schreibprozess immer überzubringen. Und ich glaube, das hilft auch so.
Ja, erzähl mir mal, wie ist dein Schreibprozess?
Also, ein bisschen unterschiedlich. Also, oft schreibe ich von Hand zum Beispiel zuerst, weil ich gemerkt habe, da bin ich wie näher bei mir. Also jetzt gerade, wenn ich also Lyrik schreibe, dann schreibe ich zuerst von Hand. Dann gibt es irgendein Thema oder ein Gefühl, wo ich finde, das muss ich. Also ich habe einen Doc über die Proteste im Iran geschaut und es hat mich so dermassen umgetrieben, dass ich gefunden habe, ich muss da ein Gedicht dazu schreiben. Und dann versuche ich, das irgendwie wie zu verdichten, das Gefühl, das, was ich sagen will. Und wenn ich es dann auf dem Blatt habe, dann gehe ich irgendwann zum Computer über.
Aber zuerst kommt es eigentlich von dir aufs Blatt.
Ja.
Wie gehst du mit Schreibblockaden um?
Ja, da schreibe ich meine Morgenseiten. Die sind ja von der Julia Cameron entwickelt worden. Da versuche ich wirklich jeden Morgen einfach so eine Art wie ein automatisches Schreiben zu machen, ohne zu werten, ohne Komma, Punkt und so. Schreibe ich einfach alles aus mir raus und hoffe, dass dort wie eine Fläche mal rausgeht, damit ich wieder in eine andere Ebene hineinkomme. Und Szenenwechsel.
Szenenwechsel?
Ja. Also aus dem Haus, irgendwo anders her.
So du Stadtpilgern.
Ja, genau, so einsame Wölfin.
Ja, ja, wahrscheinlich mit den Kapuzen
genau.
In den Kopf und einfach Kilometer abspulen.
Genau.
Wie wichtig ist die Diversität in deinen Texten?
Ja, genau, natürlich sehr wichtig. Also, sehr wichtig. Ich mache ja auch diversitätssensible Lektorate. Also, ja. Ich bin ja so in einer Weiterbildung. Ja, also sehr wichtig. Und gleichzeitig bin ich auch am Üben. Und also jetzt gerade ein neues Exposé geschrieben für ein Kinderbuch, wo ich gemerkt habe, oh shit, ich muss jetzt auch noch mal in den Büchern, wie ich die Figuren wirklich und divers erzählen und nicht nur divers zu besetzen. Also, ja, es spielt eine Rolle, aber ich bin auch am Lernen und am Üben.
Das hat mich auch noch Wunder genommen. Wo du ja angefangen hast mit dem ganzen Schreiben, ist ja wahrscheinlich die Diversität im Schreiben jetzt noch nicht so aktuell gewesen. Wie hast du dein Auge oder deine innere Stimme? Weil ja, ich nehme an, das gleich sehr weiss dominiert Schreiben war, angefangen, eigentlich das, was du gelernt hast, weiterentwickeln.
Mhm. Also ich glaube wirklich durch Lesen, Bücher lesen,
von
anderen AktivistInnen folgen auf Instagram, anfangen mit Leuten reden, Film analysieren, Figuren analysieren, Sprache, das Wort, also wirklich unglaublich viel Arbeit, die ich investiere in das rein. Leute finden, die auch auf dem Weg sind und mich austauschen.
Ja, das ist eigentlich immer auch die Frage mit dem ganzen Gender-Debatte. Heisst immer so auch von Lyrikerinnen und so, die Sprache geht kaputt und so. siehst du das auch so, wenn jetzt du nur als Autorin das anschaust? Mhm. Wie siehst du das? Haben sie einen Punkt, haben sie keinen Punkt? Muss man das Weiterentwicklung anschauen? Muss man darüber diskutieren? Wie siehst du?
Also unbedingt muss man darüber diskutieren und unbedingt muss man also die Sprache weiterentwickeln und alle dürfen die Sprache formen und entwickeln. Und wir müssen allen zuhören, die finden, wir müssen die Sprache verändern. Ich finde es teilweise auch, also jetzt gerade bei der Lyrik habe ich jetzt auch herausfordernd gefunden, wie tue ich jetzt da gendern, wie tue ich jetzt das, also ehrlich gesagt, ist mir teilweise, habe ich auch Fragezeichen und habe hoffe auch, dass es, oder ich sehe auch, dass es kleinere Verlage, politische Verlage gibt, wo da ganz klare Weisungen haben oder wie sie schreiben tun oder wie sie wollen, dass die Autorinnen publizieren. Und das finde ich extrem hilfreich. Aber ich habe viele Fragezeichen auch.
Aber nimmst du das eher spielerisch auf für dich? Mhm. Und kannst du die, ich sage jetzt mal, angespannte Situation in dieser Thematik verstehen? Oder ist das für dich ein grosses Fragezeichen?
Nein, ich kann die Angespanntheit verstehen, muss ich ehrlich sagen. Okay. Ich bin auch immer wieder angespannt, weil ich denke, wow, schreibe ich jetzt das richtig? Was passiert, wenn ich es nicht mache? Und so. Also ich verstehe die Sorge oder die Unsicherheit. Und ich glaube, aber die Unsicherheit ist sehr wertvoll. Ich finde, wir dürfen unsicher sein. Wir müssen einfach in der Reflexion drinnen bleiben und im Gespräch drinnen bleiben.
Ja, im Dialog, oder? Das ja, ist genau. Richtig. Mhm. Wenn jetzt du, aber du hast ja auch vorher erwähnt, Bücher, Drehbuch, hast du, wie schreibt man denn für einen Film?
Mhm. Divers, oder wie?
Nein, einfach, wenn jetzt du sagst, Lyrik und so, nehme ich das als Buch wahr, aber wenn jetzt du musst ein Drehbuch schreiben für einen Film, was ist dir wichtig? Wie schreibt man für einen Film? Ja. Also wie schreibt man ein Drehbuch?
Ja, also ich bin nicht mehr so in dem drinnen, das ist schon lange her und ich habe, glaube ich, ein Drehbuch geschrieben und dann
weiss
mehr. Es ist einfach
für gewisse ist das schon viel eins.
Ja, es ist einfach ein technisches Schreiben.
Okay.
Mehr so.
Mehr Beschreiben von einer Szene. Oder
ja, genau. Und mehr Regieanweisungen und Dialoge, die drinnen vorkommen. Also es ist ein ganz anderes Schreiben.
Welches Buch hätte ich seit kurzem mal geflasht und warum?
Mhm. Also Why We Matter, das habe ich jetzt glaube vor 2 Jahren gelesen von der Emilia Huag. Das hat mich sehr, sehr, sehr bewegt. Und,
warum?
Ja, weil sie so viele Sachen abdeckt und ich einfach so viele Aha-Erlebnisse drin hatte. Und mich so verstanden gefühlt habe und gleichzeitig so erweiternd alles war. Ja, das hat mich sehr beeindruckt. Und sonst lese ich ganz oft eigentlich meine alten Lyrikbücher, zum Beispiel Hilde Domin, Rose Ausländer, die nehme ich immer wieder vor, weil sie für mich sehr, ich würde sagen heilend, es ist ein komisches Wort, aber heilend
sind. Nein, ich kann das verstehen. Mhm. Wenn jetzt du alte Texte von dir lesest, wie gehst du damit um?
Da versuche ich es nicht zu bewerten, aber manchmal denke ich so, was, das habe ich geschrieben?
Und denke, noch gut gefunden.
Ja, schon sogar noch gut gefunden, genau. Ja, also ich glaube, dort muss ich auch einfach nett sein zu mir und meinem Prozess einfach auch sehen.
Bist du mit dir kritisch?
Ich bin sehr kritisch mit mir, ja.
Mit dir selber oder mit deiner Kunst?
Mit beidem.
Ist das gesund?
Ich glaube, für Kunst, also für Schreiben braucht es das. Ich will eigentlich nie aufhören, kritisch zu sein gegenüber meinem Schreiben. Für mich selber, glaube ich, könnte ich ein bisschen weicher sein.
Weil ich sage das, wenn ich selber... Also weißt, ich sage nicht, man muss sich überaus hypen und sich geil finden und so. Aber ich habe das gemerkt beim Interview mit dem Rösti, wo ich das nachher geschnitten habe, ist das Umgekehrte passiert. Also ich habe das wirklich schrecklichst gefunden und das interessiert niemand und das ist Güssel. Und dann habe ich mich einfach gefragt, warum kann man nicht eher eine neutrale Position einnehmen. Ja. Also nicht extrem. Dann muss man selbstkritisch sein, um sich zu verbessern. Aber warum hat es die Abwärtsspirale drin? Die ist auch nicht gesund. Nein. Vor allem für die eigene Psyche nicht. So. Und wenn ich so selber mit kunstschaffenden Personen oder mit Leuten zu tun habe, die über ihre eigene Sachen diskutieren, höre ich immer das eher negativ konjugierte. Ich denke, das ist für länger aus nicht gesund.
Ja, nein, absolut. Ich hätte jetzt, das hätte ich glaube nicht unbedingt mit Kritik, aber ja, könnte man natürlich schon zusammenbringen. Ich meine, das ist ja einfach vor allem sehr wertend, oder? Wenn man einfach sagt, das, was ich mache, ist einfach nicht gut, wer interessiert das? Das ist der innere Kritiker, ja. Eigentlich ist es schon kritisch.
Und der meistens das grösste Megafon auf dem Platz.
Ja, der ist so heftig. Ja, und ich meine, beim Schreiben, und das sage ich bei all diesen Schreibkursen, versuchen, an dem zu arbeiten, weil der kann alles zerstören. Das ist so krass. Also, so viele Leute schreiben dann zum Beispiel nicht mehr, weil sie einfach so, wie der innere Kritiker so gross ist. Aber an dem kann man trainieren, ich weiss es.
Wie trainierst du denn ab?
Also, das wirklich mit diesen Seiten am Morgen. Okay. Ja, das ist wirklich, wenn man das regelmäßig macht und dort nicht anfängt zu werten, sondern einfach tut schreiben, egal wie es ist, kommt man, das ist wie so ein Muskel, wo man kann trainieren ein bisschen. Natürlich kommt er nachher dann einmal wieder, aber
der kommt eben immer, das würde ich glauben. Ja. Und was mich auch noch interessiert, du hast eine Veranstaltung von mir ein bisschen gehypet. Welche Bedeutung hat für dich die Angst?
Die Veranstaltung hat mich sehr bewegt und ich hoffe wirklich, dass ich da das herschaffe. Noch eine grosse, also Angst ist für mich etwas, wo auch gross ist in meinem Leben. Ich habe Angst vor verschiedensten Sachen und teilweise wieder dann überhaupt nicht Angst, aber ja, ich weiß nicht, Angstthema ist für mich ein grosses Fragezeichen. Also wie gehe ich mit gewissen Ängsten um und warum habe ich es aber dann dort wieder nicht? Und ja, und ich finde, es gibt einfach, also ich kenne das auch, Phasen, wo sie wie dominiert, die Angst. Und das Ankämpfen, merke ich, ist auch nicht wirklich hilfreich. Also es ist so wie, ja, wie gehe ich mit Angst um? Ich finde das ein grosses Fragezeichen.
Ja, es ist, bei mir ist die Auseinandersetzung mit der Angst. Also, es ist ganz lustig, oder? Ich habe jetzt ganz viel im Aussen gemacht. Und wenn du natürlich im Aussen etwas machst, hat das nicht so viel mit Angst zu tun, sondern eben, wo ich arbeiten muss, ist nicht mehr die Angst zu machen, sondern wie bewerte ich das, was von mir bewertet wird. Mit dem habe ich glaube noch ein bisschen zu kämpfen, weil dann fügt sich eine Angst aus dem raus, wieder etwas zu machen, weil die Erfahrung ja in dem Erfahrungsrichtung hat. Mir hat die Angst, die wirkliche Angst, hat sich wahnsinnig in Staub aufgelöst bei mir, wo es um die eigene Sterblichkeit gegangen ist.
Ja.
Also ich habe ja eine Nahtoderfahrung gehabt und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr Angst, weil wenn du selber mal mit der eigenen Sterblichkeit auseinandergesetzt hast und weißt, also gewinnen tust du eh nicht im Leben, weil Sterben ist programmiert. Und wenn das... Ich glaube, wenn das kannst annehmen, dass du stirbst, dann hast du eigentlich vor nichts mehr Angst.
Mhm, das ist also spannend.
So geht es mir. Und ja. Vor allem, wenn dann eben dir noch bewusst wird, das habe ich jetzt auch schon an vielen gesagt, darum, liebe Zuhörerin, ich kann 5 Minuten für eine Spule. Aber ich muss immer wieder sagen, wenn du dir bewusst wirst, dass du deinen eigenen Todestag einmal im Jahr streifst, nur die Jahreszahl dahinter nicht weiß, aber in den 365, außer das ist das Schaltjahr, da hast du vielleicht noch 4 Jahre spatzig, dann lebst du eher. Vor allem, wenn du dann das brauche ich immer, wenn du wirklich einen Knorz hast, also wirklich einen Knopf, und du dich fragst, warum brauche ich jetzt so viel Energie für das und dieses. Und würde ich das machen, wenn es morgen fertig ist? Und ich es mit Ja beantworte. Also ich will die Auseinandersetzung, ich will die Reibung. Dann frage ich mich aber auch nicht mehr, ich lasse los und dann ziehe ich es durch, weil ich will ja das durchziehen. Aber wenn ich merke, ja, wenn ich morgen sterbe, ich hätte noch andere Projekte und ich schnell muss machen, dann kann ich aber auch eher loslassen. Also die Entscheidungsfindigkeit durch die eigene Sterblichkeit hat sich extrem in eine Richtung von Entscheidungsfreudig entwickelt und nicht mehr entscheidungsängstlich, sondern eben, ich habe eher Mühe mit dem, was nachher daraus geworden ist und dann eben ich mich konfrontiert mit. Also vor allem, ich bin feedback-resistent, aber ich habe manchmal ein bisschen Feedback-Angst in dem Sinn, dass ich schon auch in den meisten Fällen weiss, was nicht gut war.
Ja.
Und ich kann dann manchmal durch die Umstände, die im Hintergrund gelaufen ist, kann ich auch auf gewisses wie eine sagen, warum es nicht gut gelaufen ist, aber für die mich sehen, live oder so, wissen da nicht, wie es hinten dran läuft. Und dann schlägt es auf die Kerbe ein, wo sonst schon rum ist, wo ich auch schon weiss. Aber ich kann ja nicht den ganzen Kontext sagen, schau es mal so an, dann verstehst du, warum ich so und so kann. Da, mit dem habe ich noch ein bisschen zu beissen, dass ich mich dann nicht rechtfertige, sondern wirklich einfach sagen, ich nehme Feedback an, wie ich es dann sortiere, in welchen Kübel das kommt, das liegt dann bei mir.
Ja.
Aber ich glaube, Feedback musst du einfach lernen annehmen.
Ja, unbedingt. Und nicht so in das Erklären reinkommen, nein, gell, meinst
du? Ja, ja, sonst machst du noch angreifiger.
Ja, absolut. Ja, genau. Und du sortierst ja dann, was nimmst du an und was nicht, oder? Das ist dann deine Entscheidung eigentlich.
Und darum habe ich einfach gelernt, immer Danke zu sagen, aber nachher, was du daraus machst, das musst du dir nicht erklären, sondern dann kannst du sagen, okay, das Feedback sehe ich jetzt gar nicht, ich kann jetzt auch noch arbeiten, kommt halt die Güsselkübel.
Genau.
Und dann ist es gut.
Ja, absolut.
Wie gehst du mit Feedback um, vor allem über dein eigenes Werk?
Habe ich im Fall auch recht gelernt, Feedback anzunehmen, auch bei meinem Schreiben. Also bei jedem Text bin ich mir langsam gewöhnt, dass ich Feedback, also ich habe 2-3 Leute, die
das ist dann immer noch wichtig, oder?
Ja.
Ich habe auch so 1-2 Leute, die sagen, hey Jan, und vor allem dann merkst du, die sehen aber alles, oder die sehen auch eine Entwicklung, aber wenn du ungefragt Feedback bekommst, dann musst du mit allem rechnen.
Dann muss man mit allem rechnen, ja genau. Aber darum habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, wem zeige ich zuerst meine Texte und wem nicht, weil am Anfang habe ich Fehler gemacht, wem ich es gezeigt habe. und bei denen, die ich es jetzt einmal mache, weiss ich, die meinen es gut mit mir, egal was es für ein Feedback ist. Das ist wirklich auch ein Training. Aber natürlich gibt es dann auch wieder Feedbacks und ich denke, oh nein, das ist jetzt, tut mir nicht gut oder ist verletzend und mein Ego aufpolieren wieder oder so. Ja.
Wie gehst du mit, du bist jetzt kein Fehler um?
Ja. Ja, das muss ich, das ist eine gute Frage. Muss ich immer wieder auch üben, mit Fehlern umzugehen, dass ich einfach Fehler darf machen? Also, es gibt, glaube ich, schon so, also, gerade wenn ich meine Werte dann auch nicht richtig oder nicht so tun vertreten, weil ich es eigentlich gerne würde, dann nackt das schon ein bisschen an mir. Also gerade auch eben zum Beispiel Thema Diskriminierung, wo ich merke, hey, nein, ich jetzt habe ich mich selber noch ertappt dabei und das ist doch ein Fehler, was ich jetzt da gemacht habe. Ja.
Ich habe ein bisschen Problem und das habe ich jetzt auch wieder bei mir gemerkt, wie der innere Kommentator eben schon auf das getrimmt ist. Mhm. Aber Fehler sind eigentlich etwas vom Besten, was da passieren kann. Mhm. Aber wenn ich dir das jetzt sage, könnte ich meine Mutter da nebenstellen. Weil sie ist für meine, die kommt alles mit über. Also weißt, das ist wirklich eine Person, die ungefiltert wirklich manchmal Sachen bekommt. Mhm. Und jetzt habe ich wirklich 2 Wochen lang hart auch aussen Ergebnisse produziert. Mhm. Und sie sind auch bewertet worden. Und ich habe manchmal mit der Bewertung ein Problem und meine Mutter gesagt, hör auf, studieren und so. Und eben, ich habe viel Feedbacks bekommen, die ich als Fehler gelesen habe. Mhm. Aber wenn ich jetzt so mit dir rede, denke ich, aber die Fehler bringen mich dann auch wieder an einen Punkt zum Reflektieren und zum Besserwerden. Wenn ich nicht Fehler gemacht hat, könnte ich auch keine bessere Version sein von mir selber jedes Mal. Weil du weißt, wenn alles gut läuft, du musst dich ganz selten einfach hinterfragen, könnte ich mich dann irgendwo verbessern, weil die Resultate sind ja gut. Und darum denke ich, wir müssen in der Gesellschaft, vor allem in der leistungsorientierten Schweiz, wieder eine aktivere Fehlerkultur einfügen und vor allem, wie man geht mit Fehlern um.
Unbedingt.
Ich glaube das. Ja. Und vor allem auch in der Schule.
Ja, unbedingt.
Und dass eine schlechte Prüfung nicht heisst, du bist doof.
Ja, ja.
Oder du, ich bin Legastheniker oder nein, anders gesagt, ich habe legasthenische Züge, aber man weiss jetzt auch, mit meinen Augen stimmt etwas nicht. Du hast es mit Zahlen gehabt. Und das ist natürlich so hart. Oder das System ist so drin. Gut, wenn du eine gute Prüfung geschrieben hast oder schlecht, bist du ein Pfeifen.
Ja, es ist krass. Aber was mir jetzt bei dem ganzen Gespräch in den Sinn kommt, dass mir zum Beispiel die Spiritualität enorm hilft bei all diesen eben Themen wie Kritik und Fehler und so. Also immer, wenn ich wieder in so... Und Spiritualität jetzt nicht an Kirche
gebunden. Nein.
Aber, oder auch schon, wie auch immer.
Jeder aber, für sich.
Genau, jeder für sich.
Oder jede.
Genau. aber so, dass sich immer wieder verbinden mit einem selber und einem Urvertrauen und mit den anderen. Und so der Sinn... So den grossen Sinn vom Ganzen zu finden, zu suchen, das tut mir immer gut, bei allem.
Vor allem, jetzt machen wir ganz philosophische Ecken auf, aber ich glaube, das hält da einen Platz. Leben ist ja nicht... Du kommst nicht mit einem Plan auf die Welt, der sagt, das ist gut und das musst du machen und das musst du nicht machen, sondern Leben ist einfach. Und wir haben uns einfach als Gesellschaft darauf geeinigt, was wir als Gesellschaft können tragen und was nicht. Aber das Leben per se ist ja grenzenlos. Und natürlich kannst du das in einem Kloster Ehre kennen, wenn du von außen noch Reiz hast. Und als Gesellschaft musst du ja gewisse Normen halten, weil wir uns... Jetzt müssen wir sich wieder fragen, wer die Regeln aufstellt, genau, in der inneren Gesellschaft. Aber der grosse Teil hat sich auf gewisse Goals und No-Goals geeinigt. Aber vor allem, wenn du an einer Lebenskrise hängst, spielt eben vielleicht nicht an einer Norm entspricht, wo ja auch wieder ein künstliches Konstrukt ist. Das hat nichts mit Leben zu tun, in dem Sinn, dass du dich selber kasteien
musst.
Und das hilft mir immer. Weil am Schluss wollte ich einfach sagen, ich will Erfahrungen erleben. Weil nur das kannst du, glaube ich, plus minus mitnehmen. Mhm. Also, und du kommst auch nur darum, wir sind ja eigentlich eine dauernde Erkenntnis- und Erfahrungsmaschine.
Absolut, genau.
Wir sind ja, eigentlich
im besten
gar,
Fall.
Wir sind ja. eigentlich gar nicht.
Ja. Ja,
und
das
am,
stimmt.
Und,
ja.
am Leben ist es auch egal, ob du glaubst, und an der Welt ist es auch egal, ob du wirklich eine Million gemacht hast.
Eben, genau.
Also, jetzt aber bin ich natürlich, wenn man es wieder so anschaut, in welchem Konstrukt, aber das hilft manchmal, ja. um sich zu entspannen.
Ja, und wie so die Essenz für immer wieder zu finden und, oder zu suchen und zu finden, um was geht es einem eigentlich in diesem Leben? Immer wieder, ja, finde ich, das ist auch ein Arbeit, aber ich finde, dass es hilft, eine Distanz zu bekommen von diesen vielen Bewerbungen und Optimierungen und so.
Ja, und vor allem habe ich auch gelernt. Und, aber zu dieser Erkenntnis muss ich wieder ein bisschen kommen. Ich war jetzt halt viel im Aussen und habe es da wieder verloren. Mit welcher Person im eigenen Leben ist die wichtigste? Diese, du.
Ja.
Weil mit denen verbringst du am meisten Zeit.
Ja.
Und ich selber habe momentan extrem viel Kopfweh gemacht, weil ich einfach mit der ganzen Erfahrungsflut zuerst haben müssen lernen und habe mich dann wieder selber auf dem Altar der Kastei und kasteit. Aber ich glaube, das Pendel schwingt halt auch immer wieder in die eine oder die andere Richtung. Aber darum sind so Gespräche wie jetzt mit dir, Samira, so wichtig, um wieder zu merken, hey, so sollte es eigentlich wieder sein. Das andere ist irgendwo durch auch wieder cool, um es wieder zu merken, dass es so sollte sein.
Ja, genau.
Weil eben, sonst würdest du es ja nicht wieder zurückfinden zu dem.
Oder? Ja, absolut.
Nur Zeiten sind immer, was kannst du machen, kürzer oder länger.
Ja, stimmt, ja.
Ja, ich war mit ihm seit Dura, aber gibt es noch ein, zwei Fragen an mich?
Ja.
Also, schieß los.
Ja, was ist dein Lieblingswort?
Oh.
Ah, scheiße.
Möglich.
Möglich, mhm.
Ja. Aber ich höre es oft mit dem Un vorne dran.
Ja, stimmt.
Ja, so, und,
unmöglich. Ja. Ich habe noch mal eine Frage.
Okay, du darfst noch das.
Gut. Was würdest du für ein Buch schreiben? Wenn du würdest will, eins schreiben?
Nicht in dem Sinn eine Biografie, das finde ich irgendwo ermüdend, sondern ich würde Erkenntnisbiografie machen. Also ich würde einen Ausgangspunkt nehmen oder über etwas in meinem Leben studieren und dann die Erkenntnis, die ich darum gemacht habe und auch Gesellschaftsdiskurs. Schon als mich als Person, aber ich will nicht eine klassische Biografie. Ja, 2021 hat er seine Sendung gehabt, hat sich als geilster Typ gefunden und hat dann aber gemerkt, dass gleich das Leben weitergeht und der Olymp wieder weit weggegangen ist. So eine Erkenntnis auch mit Inklusion und was hat es gebraucht, aber mit eigener Sterblichkeit und nicht auch nicht ein Ratgeber, aber ich würde es eher an Situationen in meinem Leben würde ich es fixieren und dann daraus wieder einen Diskurs machen, was in dieser Situation mir geholfen hat oder auf welche Erkenntnisse ich gekommen bin, so würde ich wahrscheinlich ein Etappenbuch schreiben.
Ich freue mich drauf.
Ja, also, ob ich es selber schreibe, weiss ich nicht. Ja. Aber ob ich es mit jemandem... Weil mein Leben besteht eigentlich aus einem dauernden Dialog.
Ja.
Mit mir selber, mit anderen.
Ja, das merkt man
so,
auch. Ja,
ich würde es mit jemandem zusammenschreiben, um auch die nötige Reibung zu haben und dann daraus eine gute Quintessenz zu machen.
So schön. Kommst du wieder auf mich zurück?
Also ich habe ein Portfolio von verschiedenen und das ist sicher sehr hoch drauf.
Ist gut.
Also Mira, danke dir vielmals.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Merci.